SRF 1. SRF 1.
Mit Menschen und Horizonten, was jeweils spezielle Menschen mit einem ungewöhnlichen Lebensweg kennenlernen. Holz lebt, sagt man doch. Aber gilt das auch für Lawinenholz? Für das abgestorbene Bergholz auf 2500 Meter und noch höher? Oh ja, sagt der Alexander Curtius, 54, Bündner Bildhauer mit deutschen Wurzeln. So Holz habe sogar eine besondere Energie. In seinem Kunstwerk bearbeitet der Alexander Curtius all das knorrige Alpenholz, das er auf anstrengenden Streifzügen in Bach, Gröllfelder und Lawinenkegel zusammensucht. In dieser Stunde erzählt er uns, wie es ihn von Hamburg ins Engadin verschlagen hat und wie er in seinem Atelier hoch in der Alpenprobe mit dem Holz flüstert. Redaktion Tommy Dettwiller, am Mikrofon Mike Lamar. Precious Wilson hat die Stunde eröffnet auf SRF 1, die Porträtsendung «Menschen und Horizonte», heute mit einem Hamburger im Unterengadin, mit dem Holzbildhauer Alexander Curtius, der vor 17 Jahren mittlerweile zu Qual oder zu Schulz hängen geblieben ist. Seine Mission? Zu beweisen, dass Holz, das in den Bergen oben gewachsen ist und von Lawinen, Stürmen oder Bächen ausgerissen worden ist, eine ganz eigene, urtümliche Ausstrahlung hat. Auf schweißtreibenden Streifzeugen dreht er sein Material zusammen, um es dann in seinem Atelier auf einer Alp ob Schulz zu Kunstwerk zu verarbeiten, mit viel Zeit und Geduld. Umso spontaner und überraschender ist es in seinem bewegten Leben zu und her gegangen. Unser Redakteur Tommy Dettwiler hat Alexander Curtius besucht und dabei noch Überbleibsel feststellen von norddeutscher Gemütlichkeit.
Wer der Bündner Künstler Alexander Curtius auf einer Messe im Dorf zu Schulz, wo er zusammen mit seiner Familie wohnt, oder oben auf der Alp vielleicht zufällig vor seinem Atelier trifft, der merkt schnell, das ist kein waschechter Bündner. Der Alexander Curtius ist in Hamburg aufgewachsen. Matros hätte er trotzdem nicht werden wollen. Ganz im Gegenteil. Der Vater sei ein Büromensch gewesen, sagt er. Die Mutter Physiotherapeutin. Und der kleine Alexander hat im flachen Norddeutschland von den Bergen geträumt.
Meine Großmutter hat in den Bergen gelebt. Und wir sind da in Hamburg und es war immer flach. Und ich bin immer mit dem Velo in die Schule gefahren, manchmal 15 Kilometer. Und dann bin ich so aus dem Wald rausgekommen und dann habe ich auf eine weite Ebene geschaut und ganz hinten am Horizont sieht man so Wolkenberg. Und dann habe ich mir vorgestellt, das wäre der richtige Berg. Und ich könnte einfach mit dem Velo ein Stückchen weiterfahren und ich wäre in diesem Berg. Also eigentlich ist das schon immer mein Traum gewesen, in den Bergen zu leben und nicht im flachen Land, weil das ist auf eine Art für mich langweilig. Es entstehen keine Räume, es ist eigentlich immer der gleiche Blick und das hat auch seinen Reiz. Aber wenn ich in den Bergen bin, dann habe ich immer das Gefühl, das ist eigentlich, da fühle ich mich die Hai. Also in Hamburg habe ich mich eigentlich nie so recht wirklich die Hai gefühlt.
Dass er einmal in den Schweizer Bergen als Künstler sein Brot verdient, das hat er sich nicht einmal im Traum einfallen lassen. Aber ein experimentierfreudiger Freigeist, der sich ganz viel vorstellen konnte, war er immer. Schon als Bub hat er mit seiner Gitarre und dem Tonband selber Playback-Aufnahmen gemacht und immer Neues ausprobiert. Etwas, was er auch heute noch mit dem Saxophon macht. Er hat schon dazumal irgendwie die Grenzen vom Gängigen, vom Normalen wollen sprengen. Neben der Musik hat ihn das bildnerische Gestalten, das Arbeiten mit den Händen aber am meisten gereizt, das Umsetzen von eigenen Ideen, das Kreative und die Freiheit von Künstler, wenn man so will. Und wo es um die Berufswahl gegangen ist, da sind die ersten Weichen immer noch in Deutschland von Vorbildern gestellt worden.
Ich bin einmal bei einem Bildhauer gsi, einfach einen Monat, und ich habe Leute kennengelernt, die Kunstschule gemacht haben und habe die besucht, und das hat mir mega Eindruck gemacht, wie die arbeiten. Die sind im Atelier, die können mit Gips arbeiten, die mit Materialien, mit Holz, mit Stein, und da entstehen Formen, die haben mich mega fasziniert. In Bonn zum Beispiel, da habe ich Leute kennt und die haben immer wieder besucht und habe ich gemerkt, ich werde auch so etwas machen.
Schlussendlich hat der Alexander Curtius als junger Mann eine gut bürgerliche Schreinerlehre gemacht und nebenbei weiter von den Freiheiten von einem Künstler träumt. Und um sich diese Träume zu erfüllen, ist der deutsche Schreiner schliesslich mit 26 auf Wien an eine Kunstschule ausgewandert. Er hat Bildhauer studiert. Der Bündner Künstler erinnert sich.
Dann bin ich eben auf Wien gekommen, in diese kleine, sehr übersichtliche Kunstausbildung, gegründet von einem Deutschen, der bei der Steiner-Bewegung als Lehrer geschafft hat und so eine Methode eigentlich entwickelt hat, um Lebensprozesse sichtbar zu machen und auch als Bewusstsein für Metamorphosen, für Entwicklung in der Natur und in der Kultur, wie man die Gesetzmäßigkeit kann finden, die auf allen Lebensgebieten auf eine ähnliche Art abläuft, aber ein ganz unterschiedliches Erscheinungsbild haben.
Und das Thema, eben die Veränderung von allem Leben und der Lebensprozess von allen Elementen, das beschäftigt den Alexander Curtius als Künstler bis heute. Dass nicht das Thema das Leben lang nicht mehr wird loslassen und die Berge näher sind, als er gemeint hat, das hat er zu Wien noch nicht mit Sicherheit gewusst. Dazumal ist im Leben vom Bildhauer Curtius noch alles in den Sternen gestanden. Und alles auch offen gewesen.
Ich habe mir nicht gross Gedanken gemacht, wo ich das Welt weiter schaue. Ich habe dann mal überlegt, an der Steiner Schule Klassenlehre zu machen. Aber da habe ich mir das nicht getraut. Und dann hat es mal das Telefon gegeben und wir haben das Telefon in der Schule gehabt. Das hat im Gang gehangen. Da hätte man können mit Münz telefonieren, aber es ist auch zum Anrufen gewesen. Und dann hat einer angerufen, irgendjemand ist aus dem Vorbeigelaufen, hat abgenommen und dann hat er gesagt, ja, da läutet ein deutscher Lehrer an, die suchen in der Steiner Schule Mannheim einen Werklehrer. Hätte jemand Interesse? Und ich habe mich natürlich gleich gemeldet. Hey, ich gang mal schauen. Bin angegangen, habe mit dem geschwätzt und habe gefunden, ja, schaue ich mir mal an. riesige Steinerschule in Mannheim und bin da an und habe beschlossen, das ist jetzt mal meine erste Stelle, das teste ich mal, das hat mir gefallen. Und ja, es war noch lustig, meine Frau, wir sind damals noch nicht richtig zusammen gewesen, aber sind dann zusammen gekommen und ich habe ihr gesagt, du, ich gehe jetzt auf Mannheim, was machen wir? Und sie hat gefunden, ja, sie geht halt mal mit. Und die Frau ist eine Schweizerin, ja, und hat gefunden, ja, der Liebe zur Liebe geht sie mit auf Mannheim. Und dann sind wir abzettelt von Wien nach Mannheim. Und das war ein rechter Kontrast. Industriestadt, man hat es auch noch geschmeckt, was eigentlich selten in Deutschland ist, aber da hat man es wirklich noch geschmeckt. Und ja, es ist ein ruhiges Klima gewesen, also so von der Lebensqualität, würde ich mal sagen, eher eine ruhige Situation. Wir haben das Beste daraus gemacht, aber das Thema Schweiz ist schon immer im Hintergrund gewesen.
Mit der Schweiz im Hinterkopf ist der Bildhauer Alexander Curtius mit dem Bildhauerdiplom im Gepäck und mit seiner Schweizer Frau Judith am Arm, also zurück auf Deutschland, als Werklehrer. Ein spontaner Entscheid von einem Paar, das gewundert war aufs Leben und bereit, auch grosse, ungewohnte Schritte zu machen. Es ist nämlich nicht lang gegangen und die Weichen sind wieder anders gestellt worden. Spontan ist schon fast untertrieben. Von der Bergschule Afrona zu Tarasch beim Unterengadin hat der Werklehrer nur eine schwache Ahnung vom Gehörensagen gehabt. Das hat sich dann aber plötzlich und ganz schnell geändert.
Wir haben immer einen Spruch gehabt, wenn Judith gesagt hat, du, ich will wieder zurück in die Schweiz, dann habe ich gesagt, du, ich komme sofort mit. Du musst mir einfach eine Stelle in Afrona anbieten. Und ich habe gewusst, Afrona ist eine Steinerschule in der Schweiz irgendwo, ich habe keine Ahnung wo, aber das hat mich interessiert. Das war eine Schule, ja, eine kleine Schule mit verschiedenen Kindern und die haben Bergtouren gemacht und Skitouren und haben super Werkunterricht gehabt und irgendwie hat es gefunden, das wär's, ja. Und dann hat er mal eine Freundin angerufen und hat gesagt, ja, wir gehen auf Verona, ihr habt auch mal in der Schweiz, die suchen noch einen Werklehrer. Und dann habe ich gesagt, du, Judith, heute Nacht steigen wir ins Auto, nehmen unsere einjährige Tochter mit und fahren da an, schauen das an. Und Judith hat gesagt, Engadin geht's noch? Ich halt doch nicht da hinter der Berg. Und sie hat, komm, wir schauen uns das an. Und sie hat sich bereit erklärt, wir sind losgefahren. Tochter hinter denen hat geschlafen. Am nächsten Morgen sind wir da im Engadin gelandet. Das Pfingsten war Wahnsinnswetter. Oben die Berg. Ich dachte, ich flippe aus. Das kann jetzt sie da zu leben. Das wäre ja hammermäßig. Sind dann da hochgefahren, Tarasp, und dann in den Wald inne. Und dann hätten wir irgendwann das Gefühl gehabt, jetzt haben wir jetzt wirklich verfahren. Jetzt sind wir wirklich im Wald gelandet. Kommt plötzlich so eine kleine Waldlichtung. Man hört nichts mehr, keine Straße mehr. Es ist mitten im Wald gewesen. Drumherum Berge, einsamst und ein paar Häuser und ein paar Leute. Und ja, eine Frau hat Wäsche aufgehängt und hat gefunden, mal sehen, was da auf uns zukommt. Und in relativ kurzer Zeit haben wir gemerkt, das sind lässige Leute. Das machen wir. Und eine Woche später haben wir den Job gehabt und sind dann 2 Monate später gezügelt.
So hat der Alexander Curtius vor 17 Jahren in die Schweizer Berge verschlagen. Als Lehrer in einer Schule für junge Leute in Notsituationen. Eine Schule, wo alles ein bisschen anders war als an einer normalen Schweizer Schule. Die Schüler und ihre Lehrer haben quasi zusammengelebt. In einem mehr oder weniger abgeschlossenen Refugium, wo zwar Kraft gegeben hat, aber auch außergewöhnlich viel Engagement gefordert hat.
Das war ein Job und eine Lebensgemeinschaft, was heutzutage nicht mehr so häufig ist und was auch nicht so einfach ist, wenn man am Ort lebt. Wir haben 4 Jahre dort gewohnt, in dieser Waldlichtung. Für unser Kind war das extrem schön gewesen und für uns auch. Aber nach 4 Jahren haben wir dann gefunden, so in der Energie wohnen und arbeiten, das ist nicht so toll und sind auf Schule abgezügelt. Und ich habe dann noch 7 Jahre weiter geschafft und habe das einen lässigen Job gefunden. Es ist nicht eine grosse Stelle gewesen. Wir haben Low Budget gemacht. Wir haben Low Budget Family gemacht. Das hat funktioniert. Und es ist eine interessante Aufgabe gewesen und es ist immer mehr ins Heilpädagogische gegangen. Die Schule hat sich weiterentwickelt zu einer wirklich reinen Sonderschule für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Und ich habe gemerkt, ich bin Künstler und das Pädagogische hat mich dann schon ein bisschen an die Grenze gebracht, habe ich schon gemerkt. Ja, das Künstlerische zieht mich eigentlich mehr. Und dann habe ich das ja immer wieder nebenbei auch gemacht und habe gemerkt, ja, jetzt muss ich, glaube ich, einen Schnitt machen und habe gesagt, so, wenn sich das gegenseitig konkurrenziert, dann muss ich mich entscheiden.
Der Spagat zwischen früher erträumtem Künstlerleben und den Strukturen beim Schulgehen ist also immer schwieriger geworden. Und nach 11 Jahren hat sich der Alexander Curtius entschieden. Er hat es gewagt. Er hat gekündigt und sich nicht ohne Angst und vielen Fragezeichen als Künstler selbstständig gemacht. Er hat schon länger quasi nebenbei Bildhauerkurs veranstaltet und Leute aus der Stadt mit Stechbüttel, Sage und Schleifpapier den Zugang zu eigenen Werken aus Holz, meistens sind es Liegestühle aus Pappelholz, vermittelt. Jetzt ist das aber quasi sein Beruf geworden. Die Holzbildhauerkunst als Broterwerb. Seine Frau hat es sich nur schwer vorstellen.
Sie hat es nicht so lustig gefunden, gar kein regelmäßiges Einkommen mehr zu haben. Und ich habe dann gleich gesagt, nee, ich mache das. Und hat ziemlich unterdurren müssen und muss immer wieder unterdurren. Aber es hat sich wunderbar entwickelt. Und das muss ich sagen, das ist ein Traumjob. Selbstständig können Sie selber müssen entscheiden und die Entscheidung, die Konsequenzen von dieser Entscheidung auch müssen tragen und verantworten.
Vor 7 Jahren ist sein Leben anders, unsicherer geworden. Auch finanziell schaut der Alexander Curtius zurück. Aber bereuen tut er nichts.
Was sich geändert, ist so die Unsicherheit, eine gewisse Phase vom Jahr, wo man nicht weiß, kommt es innen, kommt es nicht innen. Und da hat es dann schon Zeiten gegeben, wo ich schon auch ein ungutes Gefühl habe bekommen, bis hin, dass man an sich selber zweifelt. Bin ich gut genug? Ist mein Leben sicher? Und wo auch Beziehung hat gelitten unter dem, vielleicht bringe ich es nicht. Das ist immer dieses Vielleicht gewesen. Und nicht konkret sind wir durchgekommen. Also im Nachhinein haben wir gelebt, haben wir gut gelebt. Unsere Bedürfnisse können befriedigen. Wir sind halt beide eher kreative Menschen und wenn der Stutz nicht um ist, dann muss man auch da kreativ werden und schauen, wie man mit wenig auskommen kann und gleich ein gutes Leben führen.
Es sei ein schwieriger Weg gewesen, aber der Bildhauer Alexander Curtius hat sich als Künstler einen Namen schaffen. Er ist mit eigenem Werk meistens aus Holz an Kunstausstellungen und in Galerien präsent und auch sein Kursangebot hat immer mehr Leute fasziniert. Die Liebe zu Skulpturen und Möbel aus Fundhölzer war ansteckend. Und er hat auch gelernt, sich ein Stück weit dem Geschmack der Leute anzupassen. Aber sich mit seinen Werken bei Kunden anbiedern, das hat er nie gemacht. Aus dem Bildhauer ist auch ein Möbeldesigner geworden.
Natürlich muss man schauen, was geht und was geht nicht. Also zum Beispiel, für mich ist das Thema Kugeln ist für mich ein Lebensthema. Kugeln ist für mich Kugel die Form und eine Zeit lang ist Kugel mega in sie und ich habe Kugel verkauft ohne Ende und das hat mich auch fasziniert und jetzt merke ich, das Thema Kugel ist irgendwie durch. Jetzt kann man aus Thailand für 150 Stutz irgendwelche Wurzelkugeln kaufen, dann muss ich sagen, mit denen muss ich nicht mehr konkurrenzieren. Und dann geht es weiter. Und ich denke, es ist gut, wenn man auch sich dem stellt, was Leute wollen oder was sie interessiert. Wenn man nur das macht, was man will, dann drüllt man sich ja nur um sich selber und es tut ein bisschen den Horizont verengen. Also wenn man sich irgendwann um sich selber kreist, nur dass man das macht, was man will, ist für mich auch nicht befriedigend.
Der Alexander Curtius ist wach geblieben. Er hat sich weiterentwickelt und ist mit seiner Art, mit Holz zu arbeiten, zu einer Koryphäe geworden. Sein Material ist und bleibt Holz, aber er ist mehr als ein Holzwurm. Er versteht das Holz, das Knorrige, das Alte, langsam Gewachsene. Er will es bearbeiten und quasi das Wertvolle rausholen. Er ist eben so etwas wie ein Holzflüsterer.
Aber eben, der Weg in die Selbstständigkeit ist auch ein Weg in die finanzielle Unsicherheit gewesen. Und das Wagnis hat Alexander Curtius nur eingehen können, weil seine Frau als Therapeutin das nötige Geld für die Familie verdient hat. Und für den Rollentausch, ja, Anführungs- und Schlusszeichen, ist er ihr heute noch dankbar. Wie der Alexander Curtius dank seiner langjährigen Erfahrung das Holz kann spüren und warum er sich in seinem Atelier oben wie im siebten Himmel fühlt, das im nächsten Teil von Menschen und Horizonte. Apropos Himmel, dort fliegen ja amis Skispringer umeinander. Der erste Durchgang vom dritten Springen von der Vier-Schanzentournee ist durch. Z Innsbruck, es führt der österreichische Gesamtleiter, der Stefan Kraft. Und auf Rang 4 ist der Simon Ammann, hat also durchaus intakte Podestchancen. Der Gregor Deschwander hingegen, der andere Schweizer, er ist im zweiten Durchgang von der besten 30 nicht mehr vertreten.
Doch wir wussten, was passieren wird, denn die Augen. Antwort kam sofort. Die Minuten, die vergingen, bis dein Arm mich zärtlich nahm, waren Zeugen von Gefühlen, die man nicht beschreiben kann. Sag niemals nie, es ist vorbei, denn sonst bricht mein Herz glatt entzwei. Lass mich bitte nie, nie im Stich, denn sowas wie dich gibt's nur einmal für mich. Sag niemals nie. Jeder Kuss ist wie ein Märchen, jede Nacht ist wie ein Traum. Um das große Glück zu spüren, brauch ich dich nur anzuschauen. Ach, wie leer war bloß mein Leben in der Zeit, bevor du kamst. Darum möchte ich dir jetzt sagen, was du ohnehin längst ahnst. Sag niemals nie, es ist vorbei, denn sonst bricht mein Herz glatt entzwei. Lass mich bitte nie, nie im Stich, denn sowas wie dich gibt's nur einmal für mich. So soll es bleiben, lass mich nie mehr allein. Mit dir kann ich für immer so richtig glücklich sein. Sag niemals nie, es ist vorbei, denn sonst bricht mein Herz glatt entzwei. Lass mich bitte nie, nie im Stich, denn sowas wie dich gibt's nur einmal für mich. Sag niemals nie.
Die heimische Musik hier auf SRF 1, Fan Signori, sag niemals nie. Bemerkenswerte Persönlichkeiten in Menschen und Horizonte, immer am Sonntag hier bei uns. Im Mittelpunkt heute der Künstler und Bildhauer Alexander Curtius, der seit 7 Jahren zu Schulz im Unterengadin arbeitet. Das heisst, sein Atelier ist noch mal ein gutes Stück höher auf einer Alp. In einem alten Schützenhäuschen ohne fließend Wasser. Dort arbeitet er jeden Tag an seinem Werk, knübelt, krampft, entwickelt, sagt, hobelt, zeichnet und brütet über seine Ideen. Und organisiert dort oben auch Bildhauerkurse, wo seine Schützlinge aus Pappelholz einzigartige Stühle herstellen. Wie man kann lernen, das Holz zu verstehen und was es für so ein Werk braucht, das erfahren wir jetzt bei einem Besuch im Atelier. Aber Achtung, am Anfang ist es noch relativ laut.
Alexander Curtius, Lärme, Dreck, sag mal, Staub, Schweiß, schwere, grosse Holzmöcke. Knochenarbeit.
Ja, es braucht einen. Wenn du den ganzen Tag nur mit der Motorsäge schaffst, dann weißt du, dass du am Abend einen Körper hast. Dann spürst du jede Faser von deinem Körper.
Auf der anderen Seite innen, jetzt da in der Werkstatt, ganz kleine Modelle aus Schaumstoff, filigrane Arbeit mit einem kleinen Messerli, Modell, schnitzen, knübeln, schaben. Und da das grobe Geschütz. Ist das kein Spagat, kein Problem?
Das ergänzt sich wunderbar. Ich denke, wenn man nur das eine macht, dann ist das, kann das sehr, ja, das Grobe ist schön, man kann seine Kraft ausleben, aber das Feine, da muss man dann Formen entstehen lassen und beobachtet sich auch bei dem, wie die Form entsteht. Also man ist viel mehr von außen dabei und ja, es macht es eigentlich, der Wechsel macht es aus.
Das gibt das Schaukelschäffli.
Ja, das ist jetzt eben so ein Dauerbrenner, der liegt schon ewig da im Regen. Und vor lauter anderen Sachen komme ich nicht dazu. Aber ich glaube, das wäre schon mal das Thema. Das Kind, was in der Stube in einem Schiff kann fahren ohne Wasser, schaukeln und das Gefühl hat, es ist der grösste Kapitän von der Welt.
Da wird ja jeder von uns sein, Fitz, oder?
Genau.
Ja, apropos Kapitän vom eigenen Schiff. Alexander Kurzius, das sind Sie ja da, in dieser Werkstatt auf einer Alp. Machen wir mal einen Rundgang?
Ja, gerne.
Hier ist noch fast ein bisschen zirkusmässig, Freiluftwerkstatt unter einem Zeltdach. Vielleicht nur mal ganz kurz, ist ein besonderer Ort. Es hat ja früher schon gelärmt hier. Aber mit Gewehr.
Also ich habe die Zeit ja leider nicht mehr, oder leider oder auch Gott sei Dank, nicht mehr miterlebt, aber es muss da in dieser Schlucht recht detscht haben. Und es muss ein mega Echo gegeben haben, wenn die da über die Schlucht haben geschossen. Das war ein Schießstand von Squall, der irgendwann stillgelegt worden ist. Bewusst natürlich außerhalb vom Dorf. Und das ist natürlich auch mein grosses Glück, dass ich einen Platz habe, wo ich meine Ruhe habe, wo ich niemanden störe. Ich habe hier schon nachts um 12 mit der Motorsäge umhantiert und es hat sich eigentlich niemand beschwert. Also so kurz vor der Ausstellung noch irgendwie die letzten Stücke fertig machen und dann wird es halt auch mal eine Menge spät. Und das ist natürlich Luxus.
Ein Wort zum Werkstoff Holz, bevor wir da reingehen, was nach Holz schmeckt.
Ja, ich glaube, irgendwann habe ich gemerkt, das ist mein Material. Ich habe vieles probiert, Metall, Stein. Das Material Holz, das hat mir irgendwo am meisten hat mich am meisten angesprochen. Und dann habe ich halt auch durch die Ausbildung als Schreiner Gegebenheiten vom Holz kennengelernt. Und mit dem gang ich täglich um. Und ich finde es sehr spannend, eigentlich Formen zu entwickeln, die das Holz zulässt. Ich schaffe ja nur aus einem Stück, also aus dem ganzen Stück. Ich tue nicht Sachen zusammensetzen oder nur im Ausnahmefall. Und gleich hat das Holz Gesetzmäßigkeiten, wie es schwindet, wie es trocknet. Und da kann man sehr viel falsch machen. Mache aber auch in erstaunlich extremen Situationen Igor, die man als Fachmann erstmal gar nicht denkt. Und gleich, wenn man es ausprobiert und seine Erfahrungen macht, muss man sagen, ich hätte es als Fachmann so nie gemacht und man hat es probiert und es hat gleich funktioniert. Das Holz ist nicht gerissen. Obwohl es Stirnholz offen ist, riesige Dickenunterschiede beim Holz sind, wo man sagt, das verjagt es. Da ist der Kern drin und normaler Schiene würde sagen, Kern raus und dann verjagt es nicht mehr. Aber es geht auch mit Kern.
Wie zeigt sich das Holz, wenn es etwas mit sich nicht lässt machen?
Ja, es riesst zum Beispiel. Das ist der Haupt. Es verzieht sich, also es hat gewisse Schwind, ganz unterschiedliche Schwind. Je nachdem, wie man Holz schneidet, zum Beispiel wenn man Holz fällt, also eigentlich den Stamm, dann hat man ja den Stirnschnitt und da kommt das ganze Wasser raus. Und da gibt es die erste Riss. Und wenn man das Brett liegen lässt, dann rissst es immer am Ende, weil es da am schnellsten das Wasser rauskommt. Und da haben wir natürlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen, indem man das Stirnholz absperrt mit Lehm zum Beispiel, dass es nicht so schnell trocknen kann. Aber entscheidend ist, dass es lange Trockenzeit hat, dass es langsam trocknen kann, dass es nicht zu trocken ist, der Ort, wo man es trocknen kann. Und ja, es braucht ein Jahr. Aber ich muss es immer aus dem Stamm rausschneiden. Ich kann nicht sagen, ich kann nicht den Baumstamm laut rechnen, sondern ich muss ihn grün bearbeiten. Dann kannst du erst rechnen, weil ein Stamm kann nicht rechnen. Der ist so dick, der braucht Jahre, bis er trocknet und dann ist er völlig verrupft. Und wenn ich meinen Rolling geschnitten habe, dann ist das eigentlich der Test, ob es hebt. Wenn ich es ein Jahr lang trockne, dann weiß ich, ob es hebt. Erst nach einem Jahr weiß ich das.
Nein, wir dürfen. Kann man das Holz schon irgendwie verstehen. Und jedes ist ein bisschen anders. Empfindet ihr jetzt so Rohling oder Holzstück, Wurzeln, vielleicht eben auch Fundholz als Persönlichkeit?
Oh, sehr, ja. Also, es gibt gewisse Basics. Die muss man einfach wissen. Und es ist ja gut, wenn man die weiß. Aber es ist für mich eigentlich ein Fass ohne Boden, weil man entdeckt immer wieder neue Gesetzmäßigkeiten oder neue Eigenschaften. Allein schon die verschiedenen Holzarten. Ich habe extrem viele Holzarten ausprobiert. Und was ich da so für Erfahrungen hat dürfen machen, das ist unglaublich. Und letztendlich bin ich beim Pappelholz hängen geblieben. Das hat mir mal ein Kollege gesagt, warum schaffst du nicht mit Pappelholz? Ich sagte, Pappelholz, daraus macht man doch Obstkiste oder Zündhölzli. Und ich habe gemerkt, das ist das Holz, was völlig stiefmütterlich behandelt wird, was heute keinen Förster mehr abpflanzt, weil man kann es nicht mehr verkaufen. Es gibt keine Sperrholzindustrie in der Schweiz mehr, die das abnimmt. Und es gibt noch sehr große Bestände und das ist mein großes Glück. Ich habe jetzt Förster gefunden, die dünn untereinander funken. Wenn sie zweimetrige Pappel haben, dann kommt das immer auf direktem Weg zu mir. Weil die so gut vernetzt sind, die wissen schon, der Curtius braucht Pappelholz bis zu 2 Meter Durchmesser. Und das kommt dann meistens zu mir. Ich log mir das dann an. Und wenn es passt, dann kaufe ich das Holz, lasse es da aufbringen. Und ja, das ist ein Luxus.
Bruchholz, Schwemmholz, Gletscherholz, da aus den Bergen, Lawinenholz, knorrige, schräge, langsam gewachsene Bäume, Wurzeln, die haben sie ja auch noch ein bisschen angetan.
Das ist das Thema sicher so über jetzt schon 25 Jahre. Wir sind in einem Urlaub in Norwegen, Judith, meine Frau und ich. Und es war recht verregnet. Ich hatte Schnitzmesser dabei und dann haben wir ganz ihre Wurzeln gefunden, eben solche knorrige. Und dann hat Judith gesagt, du, warum machst du nicht so Fundholz, Wurzelholzskulpturen? Und ich habe gefunden, ja, warum eigentlich nicht? Und habe angefangen. Und das hat mich dann diese 25 Jahre nicht mehr losgelassen.
Ja, man soll doch immer wieder auf seine Partnerin hören. Warum der Alexander Curtius aber am liebsten mit Schwemm- und Lawinenholz arbeitet und warum ihm dafür wirklich kein Aufwand zu gross ist, geht als nächstes da auf SRF 1. Auf srf1.ch übrigens eine Fotogalerie schon jetzt mit dem Alexander Curtius und seiner Arbeit und auch mit dem, wie soll ich sagen, angetrockneten Wurzelholz. Sieht für mich aus irgendwie wie so eine riese Ingwerwurzel. SRF Verkehrsinfo von 15.34 Uhr in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich. Stockender Verkehr zwischen Niederbipp und der Verzweigung Herkingen. Die Unfallstelle wurde unterdessen geräumt. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden mittlerweile 3 Kilometer Stau und mindestens 30 Minuten Wartezeit vor dem Südportal in Airolo. Und noch zum Autoverlad Lötschberg. Dort beträgt die Wartezeit in Goppenstein mindestens 30 Minuten.
Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain.
set me free.
Mit SRF 1 durch den ersten Sonntag vom neuen Jahr. Menschen und Horizonte heute mit einem 54-jährigen Möbeldesigner und Künstler, der sich mit Haut und Haar der Natur verschrieben hat und darum immer wieder auf die Jagd geht, auf die Jagd nach Lawinenholz. Weit oben in den Bündner Bergen, wo es zu karg ist für Menschen und für die meisten Tiere. Warum aber ist der Alexander Curtius so faszinierend von diesen knorrigen Wurzelstück? Auch das hat er Tommy Dettwiler bei seinem Besuch im Atelier Obsquol Schulz erzählt.
Lawinenholz ist für mich ganz spannend, was so ab 2500 Meter da im Oberengadin, im Unterengadin, da findet man Hölzer. Also das ist wirklich fantastisch. Ja. Und wenn man dann anfängt zu schneiden, das sind so graue Stück und merkt, das ist knallrot im Innen, das ist dann natürlich, das ist dann das Fest.
Eigentlich sind wir ein Holzstrahler.
Ja, das kann man so sagen. Ja, genau, man muss klopfen. Also ich sage immer, wenn ich in so eine Gröllhalde einsteige, dann sieht man noch kein Holz, weil das Holz hat dieselbe Farbe wie die Steine. Oft ist es so. Und auch die Formen sind sehr ähnlich. Und man geht los und man lässt sie im Blick ein bisschen schweifen. Und man, das geht wie eine Sense. Also man geht über die Gröllhalde, wie man mit einer Sense schaut. Ja? Also Senseblick nenne ich das. Und plötzlich blieb der Blick hängen und dann ist da etwas. Und dann wird man von dem magisch angezogen. Man weiß auch gar nicht, was es ist, aber irgendetwas zieht einen an der Ort. Und das ist dann oft, sind dann oft wirklich Stücke, ja? Ausnahmestücke oder Entdeckige. Das macht am meisten Spaß, also das ist am spannendsten. Ja? Und ich habe so eine Mini-Methode entwickelt, dass ich sage, ich suche nicht Holz, sondern ich finde Holz. Weil wenn ich suche, habe ich eine Vorstellung, ich werde das und das, ich suche das und das. Also Eierschwämme oder Steinpilz nehmen und ich suche Holz. Aber was ich suche, kann ich mir nicht vorstellen, sondern ich weiß, da ist Holz. Und ich entdecke Holz, ich finde es. Ja.
Bis das da ist, schon manchmal auch noch mit einem Krampf verbunden. Ist das so etwas wie eine Annäherung an das Stück, wenn man nachher selber auch noch einmal muss dran gehen, bis es dann schlussendlich ja, wieder heim am Tisch ist, was plötzlich zu der Familie gehört?
Also ich würde mal sagen, das war manchmal ein Krampf gewesen, bis zur Verzweiflung. Wenn es wirklich erst einmal hätte man es müssen rausbringen, es ist verwachsen, es ist eingewachsen gewesen oder Steine sind drauf gewesen. Aber du hast Welle, du hast es Welle. Und dann ist kein Aufwand zu viel gewesen. Und manchmal hätte man halt mal in den Sack gegriffen und den Helikopter finanziert und hätte mal eine ordentliche Fuhr rausgeholt. Das ist eigentlich, habe ich zweimal gemacht. Inzwischen mache ich es nicht mehr. Da muss man sich halt entscheiden.
Das ist ein bisschen Goldgräberstimmung, wenn man etwas dann auch so gefunden hat.
Das ist so, ja. Also man kommt ins Fieber. Besonders wenn man ein Stück entdeckt oder eine Stelle entdeckt, wo sehr viel los ist. Ja, wo man einfach durchs Gerät rumläuft und plötzlich boff. Ja.
Sehen Sie denn schon, was einmal daraus werden könnte? Irgendetwas ganz Schönes, das noch etwas Schöneres daraus werden kann? Oder ist es einfach zuerst einmal die Liebe zu dem Stück so, wie es ist?
Ja und nein. Also, ich habe eine Ahnung. Ich habe schon eine Ahnung, was daraus wird. Aber ich weiß, dass ich vielleicht 40-70% wegnehme vom Holz. Und eigentlich nur so einen kleinen Teil von dem überhaupt für sich kommt, was drin war. Ich schaffe viel mit Reduktion. Also ich bin nicht einer, der jetzt sich aufs Detail verstieft und sagt, da ist etwas Schönes, da ist etwas Schönes. Für mich ist mal das Ganze das Wichtigste. Ich schaue mir das vor allen Seiten an. Und dann versuche ich herauszufinden, was ist das Wesentliche? Was ist eigentlich die Grundform? Was ist die Urform von dem Stück? Und ich habe nicht die Vorstellung, ich werde jetzt da eine Schlange drin machen, ein Tierkopf oder so, sondern ich schaue wirklich, was da ist.
Also kannst du quasi selber, wenn auch mitbestimmen sollst?
Das ist eigentlich das Wichtige. Ich schaue auf das, was da ist. Und dann folge ich meiner Intuition. Dann gibt es Überraschungen, dann gibt es Entscheidungen. Entscheideweg, wo man sagt, wenn ich das nehme, hat es die Konsequenz, wenn ich es lasse, hat es die Konsequenz. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann muss ich konsequent wieder schaffen. Dann hat es eine Richtung.
Jetzt gehen wir aber noch rein. Da in die Werkstatt. Das schmeckt ganz fein nach Holz. Ja, feiner ist er in der Reihe halt, aber irgendwie merkt man eben gleich, dass es ein Atelier ist. Ganz kleine Figürli, ich weiss nicht, ich schätze nicht, 30, 40. Aus Polyesterschaum, oder was ist das?
Man nennt es Styrofoam. Also es ist nicht Styropor, es ist ein dichter Schaum. Das braucht man eigentlich für Dämmig. Also es ist ganz billiges Material. Im letzten Jahr habe ich das entdeckt, dass man das machen kann, um nicht so viel Holz zu versägen, was vielleicht dann nicht so klingt. Kann man mal zum Beispiel, wenn ich eine Idee habe, dann mache ich eine kleine Zeichnung, nehme ich meinen Skizzenblock und tue die mal so ansichtshalber eine Skizze machen. Und dann weiß man immer noch nicht, wie sieht denn das 3D aus. Das ist immer noch von der Seite, ja. Und jetzt muss man es noch 3D machen. Also ins Räumliche bringen. Und dann ist das eine tolle Methode, in relativ kurzer Zeit, auf eine sehr günstige Art, die ganze Skizze, die jetzt da entstanden sind, einmal räumlich anzuschauen. Also 1 zu 10. Ruckzuck mit dem speziell geschliffene Küchenmesser. Mehr braucht man nicht, um jetzt die Formen sichtbar zu machen. Da merkt man plötzlich, von der Zeichnung ins 3D-Modell ist ein spannender Moment, weil man schaut ja nicht von der Seite oder von hinten. Und plötzlich merkt man ein gewisses Problem, was sich ergibt, das man dann lösen muss. Oder man merkt, es gibt keine Lösung. Und dann lässt man es los. Und geht eine andere Richtung. Also ich habe schon, ich würde mal sagen, 70% ist Ausschuss von diesen Teilen.
Wie manches von diesen kleinen Teilen hat die Chance, einmal in Holz grösser Realität zu werden?
Also jetzt von denen alle 2, 3. Und dann noch auf die Messe zu kommen, zur Ausstellung, vielleicht eine. Und dann verkauft 0, ja, das ist.
Neben Werkbank, wo man jetzt hier sieht, ein Kochherd, eine improvisierte Küche, wenn ich das so sagen darf, weil Wasseranschluss hat es hier keinen, aber Regenwasser hat.
Das ist ja. Also, das leibliche Wohl ist mir sehr wichtig. Ich lebe sozusagen hier oben den Tag durch und kann mich hier verpflegen. Und das ist natürlich ein riesiger Luxus. Vielleicht manchmal vergisst man auch die Welt, wenn man hier oben ist. Aber das nehme ich gern und bewusst in Kauf. Und vor allem, wenn ich jetzt da oben einen Kurs mache mit Leuten, die das auch mitmachen, was ich jeden Tag kann machen, dann dürfen sie hier kochen, sich selber verpflegen und dann gibt es sehr lustige gemeinsame Mittagessen. Und eben mit sehr einfachen Mitteln werden zum Teil Gourmet-Menüs gezaubert.
Ein Gourmet offen? Der verdient auch noch 2, 3 Sätze. Sieht super aus. Von einem Künstler auf einer Messe würde er auch 10'000 Franken kosten.
Hoffentlich. Nein, ich bin kein Ofenbauer. Aber ich habe gefunden, ich werde warm haben im Winter. Ich schaffe aber meistens draussen, aber ich werde einen Ort haben, wo ich mich aufwärme. Ich habe die Hütte da isoliert und habe lange Zeit so einen billigen Werkstattofen gehabt vom Baumarkt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, am nächsten Tag ist es kalt da drin. Ich muss das irgendwie speichern und dann bin ich zu einem Baumarkt gegangen, also ich brauche Backstein. Und dann hat er gesagt, Backstein wofür? Sag ich, ja, ich will einen Ofen speichern. Sagt er, nee, Backstein ist kein Speicher, Backstein ist Isolator. Du musst Kieselstein nehmen. Ich sag, aha, er ist Ofenbauer gewesen. Okay, dann haben wir ein bisschen zusammen umstudiert und dann haben wir gefunden, ja, da macht man so einen Korb. Schweißt der, schmeißt die Steine drauf und der Ofen muss einfach drunter sein. Und das hat sich sehr bewährt. Seit 4 Jahren habe ich der Ofen. Wenn ich am Abend schön den ganzen Tag eingeführt habe, am nächsten Morgen komme, dann ist hier schön 15 Grad. Ich muss wieder ein bisschen einführen und dann habe ich eigentlich immer Wärme in der Hütte.
Sieht schön aus. Einfach zum Zügeln ist recht schwer.
Ist ganz einfach. Stein kannst du wegschmeißen, das Gestell mitnehmen und wieder neue Stein am Ort wieder reinschaufeln. Und ist sehr günstig.
Der Alexander Kurzius hat vor allem am Anfang finanziell auch unterdurch müssen. Und er hat so auch gelernt zu sparen. Aber künstlerisch hat er nie Kompromiss gemacht. Er ist ein Perfektionist, der das einem aber nicht lässt spüren. Seine Werke, egal ob ein Holzlegi oder eine Skulptur aus Wurzelholz, die strahlen eine natürliche Perfektion und eine Ehrlichkeit aus, die irgendwie mit dem Leben versöhnt. Schön und passend dazu auch, dass auf der anderen Seite die Ateliertüren auf der Alp hoch über Schulz nicht immer wieder gehöhlt wird.
Sie haben das Menschen und Horizonte gehört mit dem Bündner Designer und Holzbildhauer Alexander Curtius. Der Tommy Dattwiller hat ihn zu Kohl oben getroffen. Wie gesagt, viele Fotos, zum Beispiel auch von zwei, wenn ich richtig gezählt habe, komplette Kunstwerk aus dem Lawinenholz. Wirklich interessant zum Anschauen auf srf1.ch. Da können Sie die Sendung auch jederzeit nachhören bei Sendungen von A bis Z unter Menschen und Horizonte.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never would go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the night. Begin, go, goes, I've got you under my skin. I want you.
Der Ex-UB40-Mann Ali Campbell, I want you auf SRF 1. 4:04 ist es. Nach der Nachricht und dem Sport, unter anderem mit der Vier-Schanzentournee, der Reto Scherrer, er führt sie gerne in den Sonntagabend ein. Weiterhin gemütliche Stunden wünscht Ihnen der Mike Lamar. Schweizerin Keisha, da auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.